Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can, heute smart unter Palmen, Change Management und kluges Wassermanagement. Dr. Katja Heubach ist bei uns, seit 2018 Direktorin eines der großen Schmuckkästchen der Stadt Frankfurt, des Palmengartens nämlich. Hallo Katja.
Ja, hallo. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Aileen.
Hallo Andreas. Hallo Katja.
Ihr beide passt ja irgendwie ganz gut zusammen in unserem Podcast. Und zwar deshalb, weil Katja eine Menge von Transformationsprozessen im Palmengarten und in der Natur versteht, als Biologin logischerweise. Und das wird im Palmengarten auch angewendet und umgesetzt. Aileen, logischerweise, weil du die Dezernentin für Digitalisierung und für die Smart City bist und dafür verantwortlich bist. Und über beide Themen, über Change Management und über Smart City, so ein bisschen hinten raus, wollen wir heute sprechen. Fangen wir mal mit dem Change Management an, Katja. Ein Satz von dir, ich weiß nicht, ob das richtig zitiert ist, ist mir zugetragen worden. Mein Hauptanliegen ist es, unsere Ergebnisse den Entscheidungsträgern angemessen zu vermitteln, um die oft lockere Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik zu schärfen und gegenseitiges Verständnis zu stärken. Klingt so einfach, ist so schwer, oder?
Ja, interessant. Es ist vor allem auch ein Zitat, also ob ich jetzt so wortwörtlich gesagt haben mag, aber sinngemäß in jedem Falle, denke ich, das stammt ja noch aus einer Zeit vor dem Palmengarten. Also es ist tatsächlich ein bisschen mein
Senckenberg, ne?
Senckenberg, weißt du, genau. Und dann später auch in der GIZ. Und es ging im Grunde ja darum, ich war involviert in den sogenannten IPBES oder IPBES, glaube ich, heißt er jetzt neuerdings, der Weltbiodiversitätsrat. Im Grunde kann man sich das vorstellen als Pendant zum IPCC.
Okay.
Und da geht es natürlich um Politikberatung. Also es geht im Grunde um die Science Policy Interface, also um die Frage, wie verhackstückle ich und schmücke aus meine Forschungsergebnisse oder sonstige guten Ergebnisse, um sie in die Politik zu tragen. Also im Grunde aus der Perspektive der Entscheidungsträger zu fragen, was brauchen sie, was können sie überhaupt verarbeiten, wie viel Zeit und Ressourcen haben sie eigentlich, um das zu verarbeiten, zu verstehen und dann natürlich auch die Lösung so zu präsentieren, dass sie anwendbar sind und vor allem in dem Rahmen dann natürlich auch verhandelbar sind. Weil da geht es ja erstmal darum, alles auf den Tisch zu packen und dann im internationalen Verhandlungsgremium dann entsprechend zu verhandeln und dann hoffentlich auf ein gutes Outcome zu kommen.
Ganz kurz, wo stehen wir denn da? Das ist persönliches Interesse für mich, weil mein Bruder ist auch promovierter Biologe und auch Botaniker, Diversitätsexperte sozusagen. Und er klagt bei Familientreffen immer, Mensch, unser Thema ist weit abgeschlagen. Alles Lebendige, alles Organische ist weit abgeschlagen sozusagen. Ne? Aber wie ist da dein Eindruck im Moment?
Genau so. Das ist furchtbar traurig und traurig vor allem um die Menschheit. Ne? Weil im Grunde, wir wissen eben alle, wir können ohne saubere Luft, ohne klares Wasser, ohne Bestäubungsleistung letztlich gar nicht überleben. Und jetzt gerade schon das Beispiel Corona zeigt so unglaublich gut, was wir ohne grüne Freiräume eben nicht mehr wären, nämlich Mensch. Ne? Und es dient psychischer, physischer Gesunderhaltung und es ist nun mal unsere Lebensgrundlage und die Vielfalt der Arten, der Ökosysteme und der Gene ist im Grunde, und das ist die Gesamtheit der Biodiversität, so wie sie definitorisch gefasst ist, das ist die Grundlage für all unser wirtschaftliches Handeln. Und vielleicht nicht immer im primären Schritt, aber in irgendeinem nachfolgenden Schritt. Und das weiß man auch. Und dann hat man aber eben diesen Backlashes.
Ne? Ja, also müssen wir nicht also die Frage stellen, wer ist Mann? Mann weiß es. Ne? Also das ist immer, ich habe, weil du gerade IPCC gesagt hast, ich habe kürzlich eine Veranstaltung mit Schellnhuber auch gehabt und der hat einfach diese Kurve aufgemalt, 1,5 Grad können wir vergessen.
Das ist vorbei.
Wir sind bei 2,5, 3 Grad und wir können von diesem Plateau, was wir dann in wenigen Jahrzehnten erreichen, 150 Jahre wieder abbauen langsam. Das ist die Realität inzwischen und Klimaziele spielen keine Rolle mehr.
Das ist irgendwie eine total interessante Parallele, weil ich mir auch ehrlicherweise so oft denke, also was zum Beispiel, jetzt haben wir natürlich gerade viel globalpolitisches Chaos, das aber auch zum gewissen Grad irgendwo absehbar war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf so Geschichten wie digitale Souveränität schaue, ich meine, Obama hat damals schon eigentlich winkend mit dem Zaunfall an der einen oder anderen Stelle auf nette Art und Weise gemacht. Jetzt macht Trump es halt nicht mehr nett und hat seine eigene Agenda. Und irgendwie so viele Konsequenzen sind ja auch gesellschaftlich, politisch absehbar. Und die Evidenzen zeigen immer wieder darauf, wir müssen aufs Klima reagieren, wir müssen irgendwie digital souveräner werden, wir müssen unsere Organisationen entwickeln, wir müssen nachhaltiger werden darin, wie wir haushalten mit den personellen Ressourcen, die wir haben in unserer Stadtverwaltung, in den öffentlichen Behörden. Und es wird dann trotzdem nicht gemacht. Und man sitzt dann, glaube ich, manchmal da, wenn man irgendwie die Erkenntnisse hat. Also klar, ich glaube, als Forschende dann vielleicht sogar noch mehr, aber auch wenn man dann selber dran ist und sich das so anschaut und sich denkt, Leute, wir wissen noch genau, was hier jetzt auf uns zukommt und wir machen es nicht. Das ist irgendwie so eine krasse Diskrepanz in uns menschlich, wo wir einfach nicht checken, dass das, was offensichtlich ist, einfach auch gemacht werden muss. Und dann verquasselt man sich's irgendwie so schön und verkaspert es irgendwie und verkauft es irgendwie nach außen.
Ja, ich glaube, also das gute Wort, was wir dafür haben, ist diese Ambiguitätstoleranz. Ne? Ja. Also so, ich kann ertragen, was ich weiß und doch das Gegenteil tun. Ja. Und ich muss gestehen, also diese Konsequenz, die wir im persönlichen Leben auch bräuchten und natürlich auch im beruflichen Leben und im Miteinander, die fehlt halt ganz oft. Es ist auch furchtbar schwer. Es wird einem auch ein bisschen schwer gemacht. Ne? Also vielleicht so ein Beispiel, hat jetzt gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Diese Unverpacktläden, das ist ja ein total spannendes Konzept und es wäre im Grunde relativ leicht umsetzbar. Es ist im Moment, finde ich, aber nicht optimal umgesetzt, weil man da relativ viel Zeit verbraucht, um sich seine Körner, seine Schokolade, seine Nudeln abzufüllen etc. Und ich frage mich, warum gibt es denn keine Mehrwegverpackung, meinetwegen also vielleicht Schraubgläser oder irgendwas, die man dann halt vorgepackt bekommt, die man so wie im konventionellen Laden einkauft und dann wieder mitbringt oder sich dann auch abholen lässt. Ja. Und diese Ideen gibt es alles schon, aber wie bringt man das zusammen, so dass es convenient wird. Ja. Das ist nämlich so ein schönes Phänomen aus der Umweltpsychologie. Ich hörte da mal einen tollen Vortrag an der Uni Leipzig. Da sagte der Umweltpsychologe, naja, so gibt verschiedene Beispiele. Eins will ich gerne bringen. Meine Schwiegermutter kommt zu Besuch und wir haben leider kein gutes Verhältnis und sie mag Schillerrocke. Also ein Teil vom Hai. Jetzt steht er natürlich, naja, auf der roten Liste beziehungsweise eben spätestens auf der Greenpeace-Liste der nicht zu essenden Fische. Was passiert? Er sagt, naja, um des lieben Friedens willens, convenient, kaufe ich natürlich die Schillerrocke, weil danach bin ich mit meiner Schwiegermutter sehr viel besser. Ja. Und das sind eben solche Dinge. Ne? Und wenn auch da in so einem Bioladen 500 Meter und klassischer Laden 100 Meter weg ist und ich bin eine vielbeschäftigte Frau, ja, mit vielen Rollen und Verpflichtungen, dann gehe ich eben 400 Meter weniger.
Aber das machen wir als Menschen ja eigentlich auch, ne? Also, dass wir irgendwie wissen, wir sollten vielleicht eine halbe Stunde vorher aufstehen, dann haben wir mehr Zeit für uns und dann sollten wir am besten auch irgendwie gesund frühstücken und dann den Kaffee ohne Zucker trinken und keine Zigarette rauchen und dann machen wir es im Zweifel trotzdem, lassen abends den Sport weg, weil wir so müde sind, obwohl wir wissen, wir werden am nächsten Tag ein bisschen energiegeladener. Also eigentlich muss ich mir selbst an die Nase fassen. Das macht man im Kleinen ja auch genauso.
Und dann gibt es tatsächlich auch diese tollen Beispiele und ich darf da mal meine liebe Freundin Julia Kromer auch von Senckenberg zitieren, beziehungsweise ins Spiel bringen, besser gesagt, die nämlich total konsequent auf Fliegen verzichtet. Wir haben uns letzte Woche gerade getroffen und ich habe dann auch nochmal gesagt, du, das ist bei mir so unglaublich eingeschlagen im besten Sinne, dass ich wirklich seitdem, also schon immer wieder überlege, wie viele von unseren Reisen auch in Partnerländer sind denn nötig dienstlich. Ne? Aber tatsächlich diese Konsequenz zumindest für das persönliche Leben dann zu gehen.
Ich glaube, wir bemühen mal eine Rubrik, liebe Aline, die wir jetzt eine Weile nicht gemacht haben, weil wir sind mitten in dieser Diskussion und ich hätte gerne jetzt mal so noch mehr Handfestes. Einiges haben wir schon gehabt. Diese Rubrik heißt:
Das geht besser.
An euch beide. Einmal mit dem Horizont Verwaltung, Digitalisierung. Einmal natürlich Biodiversität mit diesem Filetstück in der Stadt, wo man Dinge auch wirklich haptisch vermitteln kann, einfach an Bürger, an Menschen. Wie kommen wir an diese Mindsets ran? Nicht fliegen, keine Schillerlocke etc. pp. Oder nicht mehr den Aktenberg nur halb abarbeiten, weil morgen ist auch noch ein Arbeitstag oder so.
Also ich kann mal mit was anfangen, was vielleicht leicht esoterisch klingen wird. Okay. Und zwar, also eins, was ich jetzt auch gelernt habe tatsächlich die letzten Jahre, was ich total spannend fand, das hatte ich mit meiner Coach so ein bisschen durchgesprochen, dass ich genau dieses Thema auch manchmal habe, wie dahin zu kommen, nicht Dinge auch mal liegen zu lassen und wenn man manchmal Dinge liegen lässt, auch okay damit zu sein. Das sind irgendwie so zwei Seiten von einer Medaille und das eine ist ja irgendwie, keine Ahnung, ich bin so eine notorische, ich räume die Spülmaschine abends nicht aus Person und dann stehen halt irgendwie Tassen oben oder Teller so, ja. Und dann stehe ich am nächsten Morgen auf und denke mir, tja, Vergangenheits-Aline hätte das ruhig jetzt mal machen können. Ich find's gerade nicht so geil, es ist jetzt, wie es ist. Aber ein Stück von mir habe ich jetzt die letzten Jahre lernen können und von diesem Verhalten ist auch eine fehlende Selbstfürsorge, sich dann abends dann auch zu sagen, ich will aber jetzt mich um mich selbst für morgen auch schon mal kümmern. Und das ist ein Mindset, der mir ehrlicherweise extrem geholfen hat und auch auf der Arbeit an vielen Stellen hilft. Also bestimmte Sachen auch so vorzubereiten, dass ich dann nicht in so einen Last-Minute-Stressdruck irgendwie komme. Und dann gibt's aber natürlich auch einfach Momente, wo man irgendwie als Mensch sagt, ich muss jetzt, glaube ich, mal einen Schritt zurückgehen, weil es gerade einfach sehr viel ist. Und dann sich zu sagen, ich darf da jetzt auch Rücksicht drauf nehmen und das irgendwie auch, das ist auch mein Anspruch irgendwie als Führungsperson, dann auch das meinen Kollegen mitzugeben und zu sagen, es ist auch okay, für sich selber festzustellen, hier ist gerade irgendwie Oberkante und dann zu sagen, dann bleibt es jetzt liegen und dann drehen wir jetzt kein Reel, was irgendwie raus muss, weil das Thema wichtig ist und jetzt kann ich irgendwie eine bestimmte Sache nicht in der Geschwindigkeit machen, wie ich es möchte, einfach um auch zu sagen, ja, weil ich dann vielleicht morgen mit mehr Energie es machen kann. Also das ist, wie man mit sich selbst auch vielleicht umgeht, ein Stück weit. Das ist jetzt vom Thema weg.
Ich finde das überhaupt nicht esoterisch. Ich finde das total hands-on. Und im Prinzip können wir Katja direkt da überleiten. Natürlich hat dieses, ich fliege nicht, ich fahre nur ÖPNV, ich fahre nur mit der Bahn und so weiter. Oder ich fliege zumindest mal weniger, immer so den Hauch des Frugalen. Also ich kasteie mich selbst. Und der Trick wäre oder ist ja, all das positiv zu besetzen. Und die Frage ist, das geht besser, so heißt unsere Rubrik, wie kriegen wir das hin?
Ist auf jeden Fall eine große Fragestellung, ne? Und es gibt, ich finde schon auch im Kleinen, in diesen Frage nach Routinen, und es gibt ja dieses schöne Habit-Stacking, so nach dem Motto, was kann ich als ein Eins packen und bin danach total zufrieden. Vorwegschieben würde ich noch, dass wir uns nicht damit überfordern sollten, das jetzt 100% gut hinzukriegen. Und ich glaube, weil da liegt ein großer Moment, sagen wir mal, der depressiven Verstimmung. Und die sollten wir uns nicht anziehen, sondern wir sollten klar dahingehend sein, dass das immer eine asymptotische Annäherung an ein Ideal ist. Ne? Das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen kompliziert formuliert. Was will ich damit sagen? Im Grunde so, wir müssten im Grunde alle klimaneutral, CO2-neutral und ohne jegliche, ja, konsumistische, wie auch immer, Weise durchs Leben gehen. Und das ist unrealistisch, ne? Sondern da zu gucken, wo liegt denn auf meiner ganz persönlichen Achse im Grunde das Optimum? Also was kann ich mir im besten Fall denn noch vorstellen? Und wie schaffe ich es, würde ich mal sagen, auf dieser Linie mit kleinen Dopaminschüben, sowas, was du gerade sagst, von wegen, ja, ich überlege mir, es doch eigentlich total toll, wenn ich morgens aufstehe und die Tassen sind in der Spülmaschine und ich habe eine cleane Oberfläche.
Sieht
und
ich
finde es total gut, stehe morgens auf, der Tag kann frisch beginnen, ja, und an das dir im Grunde vorzustellen und es ist im Grunde ja das Spannende, so nach dem Motto, suffering is just an option. Mhm. Das ist ja eine Bedeutungszuschreibung. Wenn du morgens aufstehst und findest es total toll, dass da vier Tassen stehen, ja, ist das genauso gut. Das ist unsere Bedeutungszuweisung.
Ja, stimmt,
ne?
Ja.
Und jetzt in der Frage, wie kommt man da hin, sagen wir mal, die von uns, sagen wir mal, aus dem wissenschaftlichen gesehenen richtigen Dinge zu tun, wäre, die so zu verknüpfen, dass die einem gut tun. Also wie schaffe ich es denn zum Beispiel im Thema Fliegen zu bleiben, dass mir eine Bahnreise nach Slowenien Spaß macht? Da komme ich jetzt ganz kurz persönlich. Mhm. So, ich war in Slowenien dieses Jahr und war wandern im Triglav und in Judische Alpen.
Ich bin noch nie da gewesen.
Das ist ganz, ganz, ja, ganz wunderbar. Ja, ich muss unbedingt wieder hin und habe da eine Hüttentour gemacht und bin mit dem Zug gefahren.
Das geht über Wien oder?
Ich bin über Ljubljana, genau, über Villach, genau, ja, österreichische Grenze. Mhm, und dann kommt man, und das sind 10, 11, 12 Stunden, je nachdem, was man für ein Ticket bucht.
Voll entspannt.
Tagesreise, wunderbar, es war so schön. Ich bin in Villach, hatte ich dann den Zug verpasst. Das liegt jetzt nicht am Wesen des Zuges, sondern an der Organisation der Züge und der Organisation, das wissen wir alle, ne? Aber das war einfach ein unglaublich schönes Erlebnis und es war so nett. Ich hatte tolle Gespräche. Ich habe in Villach eben unfreiwillig 2 Stunden verbracht, habe mir die Stadt angeguckt, habe dann da noch ein Eis gegessen, saß in der Sonne, was ich sonst nicht gemacht hätte und so. Und jetzt ist halt der Changer, wäre zu sagen, wie verknüpfe ich das jetzt bei Menschen, und das kann ja jedes Erlebnis sein, das in die richtige Richtung führt, mit so diesem Dopamin, diesem daran erinnere ich mich gerne, das war sehr schön, weil wir machen es ja andersrum genauso. Wir müssen uns ja im Grunde nur denen schon verhandeln, an Mechanismen bedienen, die da auch heißen, der Brainwash geht dahin, du brauchst immer das schnellste, neueste, was auch immer, Endgerät, ja, da gibt es eben ganze Brainwash-Maschinerien auf TikTok und Co. und YouTube und im Grunde reden eigentlich alle über dasselbe und man muss sich irgendwie optimieren, so, und das jetzt zu nutzen, und das sind ja auch Dinge, die gibt es seit 50, 60 Jahren,
natürlich,
auch schon im NLP, ne, also es gibt zum Beispiel sowas Tolles wie das Praliné-Muster, das klassische Beispiel dafür ist tatsächlich das Aufräumen, so nach dem Motto, Staubsaugen ist nicht mein Ding, habe ich eigentlich keine Lust drauf, mache ich das jetzt sexy sozusagen? Ich stelle mir vor, wie diese Wohnung sich anfühlen wird, wenn alles sauber ist. Und von Zauberhand, ja, und das ist neurowissenschaftlich mittlerweile alles erwiesen, wenn ich mir ein positives Zielbild schaffe, das aufgeladen ist eben mit purer Freude, sagen wir mal, dass ich da dann auch viel leichter hinkomme und auch schneller hinkomme.
Sofort nachvollziehbar, natürlich, absolut. Ich saß gestern mit einem Tenniskollegen zusammen, bei einem Glas und der erzählte mir, dass er heute nach Berlin fliegt. Und ich habe gesagt, bist du noch ganz bei Trost? Also wirklich aller spätestens seit dem BER ist er der größte Quatsch unter der Sonne, nach Berlin zu fliegen von Frankfurt aus und unbelehrbar. Also es gibt dann so Business-Charaktere irgendwie, die glauben, sie hätten einen zeitlichen Vorteil, das zu machen. Also das, und da brauche ich dringend ganz viel Dopamin, ne, um großartig, ich mache das seit eigentlich immer, und du kannst von Frankfurt aus natürlich in alle großen deutschen Städte in 3 bis 4 Stunden sensationell, ne, mit der Bahn fahren. Und das ist ja toll. Ne? Ich selber bin übrigens kein Bahnbasher, weil meine Züge fahren immer. Also es ist ganz irre. Ich habe ein einziges Mal ist ein Zug ausgefallen.
Ja. Vor 6, 7 Monaten haben wir, glaube ich, darüber gesprochen.
Ja, genau. Auch
und
im Podcast.
Und weißt du was? Jede einzelne Bahn war wirklich, seitdem ich genommen habe, verspätet.
Oh nee.
Ja, wirklich.
Böses Mantra.
Also man darf es nicht herbeireden.
Falsche Strecke.
Aber das ist so witzig, dass wir jetzt, ja, das war Berlin-Frankfurt. aber es ist lustig, dass wir gerade darüber sprechen, weil ich wirklich gerade ein bisschen versuche, meinen Instagram-Algorithmus glücklich zu machen, indem ich jeden Tag was poste. Funktioniert so mittelmäßig. Ich bin vorgestern das abgewichen von meinem üblichen Content und habe dann mal, weil ich stand am Bahnsteig überfüllt. Ich dachte, hier muss eine Person kommen und einmal irgendwie so machen, nach links und rechts ausschlagen und dann fallen die Leute auf den Bahnsteig. Und ich dachte, wer hat sich eigentlich diesen Hauptbahnhof in Berlin überlegt, egal. Dann stand ich da und dann dachte ich so, irgendwie, das ist zwar sau doof, dass wir jetzt hier alle stehen. Ich hätte eigentlich eine frühere Bahn nehmen können, als die, wo ich auch einen Sitzplatz reserviert habe. Dann ist die so spät gekommen, dass ich jetzt nur noch die mit reserviertem Sitzplatz bekommen habe. Und dann stand ich da und diese vielen Leuten um mich herum und ich dachte so, ja, ist irgendwie doof. Aber die Sonne scheint. Und das war irgendwie so schön. Und dann saß ich irgendwie in der Bahn und dann war, auf dem Anzeigebild steht dann, ja, anstatt um 16.50 Uhr kommen sie dann um 17.18 Uhr an oder so. Und, ja, ist nicht so viel. Aber ich dachte auch so, ja, jetzt habe ich auch mal Zeit, ehrlicherweise habe ich sogar geschafft, meine Augen vom Display wegzubewegen, raus aus dem Fenster. Aber ich dachte, ich habe so saulange nicht mehr in die nordhessische Landschaft reingeschaut.
Geblotzt. Ja, ja,
wirklich.
Wie schön, ja,
wie schön dann auch wirklich manche Teile dieser Bundesrepublik sind.
Absolut.
Das fällt einem dann auch erst
großartig
auf.
Großartig, da Fulda, Rhön und dann hoch.
Genau. Und ich habe mich wirklich selber da reingegaslightet, dass ich dachte, oh, ist irgendwie eigentlich saunett. Ja. Ne? Also ein bisschen diese Burnt Toast Theory.
Genau.
Das hat alles, also wenn man nur dran glaubt, dann hat das alles irgendwie so sein.
Genau. Und das ist, wie gesagt, neurowissenschaftlicher erwiesen. Also im Grunde ist es mein eigenes Bedeutungszuweisen dessen, was ich da sehe. Und dann kommt es natürlich drauf an, auch wie die Gewohnheitsbildung, die braucht halt eine Empirie, die braucht eine Wiederholung. Ne?
Ja.
Das heißt, ich muss erstens hoffentlich sehr früh positive Emotionen zu bestimmten, angestrebten positiven Zielen verknüpfen und dann muss ich das oft genug wiederholen und dann funktioniert es tatsächlich auch. Und für mich ist also Bahnfahren zum Beispiel auch, ich bin Bahnfahrerin schon immer gewesen. Ich bin 14 ins Internat gegangen, freiwillig, sage ich gleich dazu. Also es war sehr schön. Und bin ab da eigentlich immer Bahn gefahren. So. Und für mich bedeutet Bahnfahren totale Lebensqualität, weil ich lesen kann. Jetzt habe ich mir vor ein paar Jahren tatsächlich, weil ich ein Schrebergärtchen habe und was transportieren musste, ein Auto zugelegt, was ich jetzt wieder verkaufe, Disclaimer. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist so verlorene Lebenszeit, weil ich ja nichts machen kann. Natürlich kann ich Podcasts hören. Es ist also eine gute technologische Entwicklung, um das zu überbrücken, aber ich bin jetzt wirklich immer, wenn ich irgendwo längere Strecken hinfahre, ich fahre immer mit dem Zug, weil das ist für mich so, oh toll, endlich lesen, 3, 4 Stunden lesen oder was arbeiten, ne? Ist auch toll. Und vielleicht da auch noch einen Schritt weiter neben diesen dopamingeladenen Ereignissen, man braucht halt auch diese Identität dazu, in dem Fall, ich sage jetzt mal ganz klassisch, ein Naturschützer, Naturschützerin zu sein oder so. Ne? Und das, was du sagtest von deinem Freund, der ist halt, also einer seiner Identitäten ist, ich bin ein Businessman. Dazu gehört nach altem klassischen Bild auch das Reisen. Und mir ging das nicht anders, als ich spätestens in der GIZ, ich hatte wirklich viele, viele Auslandsreisen, wir haben Trainings gemacht zur Ökosystemleistung, gehörte auch dazu.
Ja. Vieles geht ja auch nicht anders.
Und für mich war das aber eben nicht so, ich kann gar nicht anders, sondern das gehört, also ich war dann auch eine Fliegerin.
Hm. Ja, natürlich.
Und diese Identity Shifts, die sind, glaube ich, unglaublich interessant auch zu bearbeiten. Also eben mit Blick auf die Transformation, mit Blick auf das, was Leute auch im Palmgarten erleben im Sinne von, wer bin ich denn, wenn ich hier bin? Und kann ich dieses neue Sein mitnehmen? So, und was wir eben immer merken, wir sagen ja auch, unsere Stärke ist das Analoge. Ist einfach so, weil wir im Grunde ganz klar sagen, wir haben digitale Möglichkeiten, wir haben Rallyes, wir haben eine App, wir haben verschiedene kleine andere Applikationen, Animationen und die sind ja nur der Teaser, um in den Garten zu kommen, um dann irgendwann zu sehen, naja, das ist halt irgendwie doch nur 2D.
Da blüht's.
So, und dann sehe ich da plötzlich so eine Interaktion zwischen Blüte und Bestäuber. Wow, das ist aber jetzt ganz interessant. Was machen die da, ja? Und dann merkt man auch, wie es gerade so die Teens total beruhigt. Also klar, die springen dann wie die ausgelassenen Siebenjährigen, was sie sich nicht mehr eigentlich zugestehen, durch den Garten, ja, wo man manchmal auch eingreifen müssen natürlich, aber ohne Endgerät.
Ja,
ja. Und da wird es dann, glaube ich, wirklich zu einem Erlebnis, das dann zu einer Identität stiften Situation wird. Und das, glaube ich, ist das, worauf wir bauen müssen noch stärker.
Ich kann das mit dem Fliegen super nachvollziehen, als in meiner Korrespondentenzeit in Washington, natürlich in diesem irren Kontinent, wo irgendein Ereignis ist in Missouri oder in South Dakota oder so, da musst du natürlich dann in DC in den Flieger steigen und so weiter und bist eigentlich ständig. Und dann bist du ein, ich fand das toll, den Begriff dann auch festzumachen, ein Flieger. Und seit ich von dort wieder zurück bin und mein Lebensrhythmus sich auch fundamental geändert hat, bin ich eben kein Flieger mehr. Sogar in ausgesprochen, ich fliege wahrscheinlich seltener als so durchschnittlicher Bundesbürger, Bürgerin, die, keine Ahnung, zweimal, dreimal im Jahr nach Malle oder so oder auf die Kanaren unterwegs sind.
Wobei,
oder Griechenland. Also so viel fliege ich nicht mehr.
Dabei, als noch das Klima debattiert worden ist und die Klimakrise während unserer Wahlen, das ist ja jetzt leider auch ein paar Jahre wieder her, da gab es ja auch aber mal diese Statistik, wie krass groß die Diskrepanz ist zwischen Menschen in Deutschland, die fliegen und nicht. Und das abhängig natürlich vom Wohlstand und vom Einkommen, ne?
Ja, es gab ja diese Untersuchung zum Carbon Footprint. Und da waren doch die Quartiere, ich sag mal Berlin-Mitte oder bei uns Sachsenhausen-Bornheim und so weiter. Du weißt, was ich meine?
Genau.
Peinlichst berührt, dass logischerweise ihr Carbon Footprint 5-mal höher ist, als jemand, der bei mir in Frankfurt-Eckenheim in der Sigmund-Freud-Straße im 10-stöckigen Hochhaus mit 4 Personen auf 50 Quadratmetern wohnt. Ist doch logisch. Sozialstatus und Carbon Footprint. Diese Konnotation, ne?
Also. Wobei du da ja aber auch, finde ich, immer die Debatte hast, dass es dann, wenn es um dieses Autofahren verteidigen geht, dass es dann ja heißt, ja, aber wie kommt denn dann die Krankenschwester morgens mit ihrem Auto, was sie dann braucht, weil sie ihre Kinder vorher in die Kita bringen muss oder so, wie kommt die dann zur Arbeit, wenn es irgendwie eine City-Maut gibt oder so? Dann geht ja wieder, also dann wird wieder ein anderes Bild gemalt, als eigentlich das, was, da sind wir wieder bei den Evidenzen, eigentlich die Zahlen und sagen, was ja wirklich so ist.
Und das sind ja auch rein in der Skala wahnsinnige Unterschiede. Ne? Also wenn ich in der Stadt wohne und 150 Quadratmeter im Nordend habe, brauche ich kein Auto, weil ich habe eine super Anbindung. Jetzt ist auf den Palmgarten zurückgekommen, bei uns sind 60% städtische Anrainer, die wohnen zum Teil in Gelnhausen und fahren jeden Tag mit der Bahn oder eben mit dem Auto so. Und der CO2-Output, den die übers Jahr im Pendeln haben, wird also überkompensiert durch das, was 2-mal Fliegen im Jahr nach Gran Canaria bedeutet für den Nordendler und so.
Ja,
ohne dass wir jetzt also Nordendler in eine Schublade packen wollen. Mag sich nicht angesprochen fühlen.
Ich finde es nur recht und billig, Bubbles zu nennen. Ich finde, da ist kein Tadel dran und damit müssen wir uns eben auseinandersetzen. Ich gehöre selber dazu auch. Ne? Also insofern, ich bin nicht im Norden. Ich bin tatsächlich in Frankfurt-Eckenheim, aber ich bin trotzdem in der Bubble, weil ich in einem Einfamilienhaus wohne etc. pp. und viel zu viel Wohnfläche bewohne und so weiter. All diese Dinge sind mir vollkommen klar. Lass uns mal zur nächsten Rubrik kommen.
Was war? Was kommt?
Was war, darüber haben wir jetzt schon sehr, sehr viel gesprochen, aber mich interessiert mal, was kommt im Sinne von Transformation und zusammen damit im Sinne von Organisationsentwicklung. Weil wir haben ja jetzt gelernt, nur Menschen, die das verkörpern, was verändert wird oder verändert werden muss, können das auch mit einem gewissen Wumms dann auch verteidigen und machen. Aline, welche Anstrengungen in der Organisationsentwicklung in dieser Hinsicht sind unterwegs?
Ich glaube, ich hänge mich jetzt gar nicht so stark auch an unseren smarten Transformationsprojekten auf. Die hatten wir nochmal im Einzelnen beleuchtet und wir können auch gerne nochmal über die Grundwassermessung und all diese Sachen auch nochmal sprechen.
Also das Wasser würde ich gerne nochmal in die Hand nehmen am Ende dieser Show auf jeden Fall. Ne? Aber mach mal jetzt Organisationsentwicklung erstmal hier.
Also ich glaube, eines, worüber ich gerade gestern mit Personen aus der Stadtverwaltung gesprochen habe, ist so ein bisschen die Frage auch nach Hierarchien. Also wir hatten es ja jetzt auch im Vorgespräch kurz wegen den Do's und so weiter. Und ich finde es total spannend, diesen kulturellen Shift in der Stadtverwaltung gerade mitzubeobachten, weil wir ja unterschiedlichste Generationen auch mittlerweile haben, die so aufeinander prallen. Ich muss immer lachen, wenn ich diese Artikel sehe von die Gen Z hat nicht mehr so viel Geduld am Arbeitsplatz oder erwartet XY und Z und so, weil eigentlich ist es doch total schön, dass wir permanent darüber sprechen, dass sich irgendwie die Welt verändert und wir auch in den Behörden mitkommen müssen und so, und dass jetzt Generationen reinkommen, die Dinge auch auf den Kopf stellen möchten. Ich glaube, dazu gehört eine gewisse Offenheit, aber tatsächlich finde ich das total faszinierend, dass je nachdem, wo man so in die Verwaltung reinguckt, dass da zum Teil schon ganz großer Wandel stattgefunden hat. Ob das jetzt irgendwie, da gibt's schon New Work, da gibt's schon irgendwie das Arbeitst-du auf allen Ebenen. Und zum Teil hat man noch so extrem stärker ausgeprägtes Hierarchiebewusstsein, sage ich jetzt mal. Und das finde ich total interessant zu schauen. Wir haben ja im Dezernat auch versucht, so aus Dezernatsbüro heraus zu sagen, wir wollen da, sage ich mal, auch die Mauern ein bisschen runterbrechen. Jetzt werde ich auch mal ein bisschen selbstkritisch. Wir haben das an vielen Stellen, glaube ich, nicht so geschafft, wie ich es mir auch gewünscht habe in den letzten 4 Jahren. Also wir haben zum Beispiel vor, ich glaube, 2,5, 3 Jahren angefangen mit einem Format, was ich mir von den Google-Gründern abgeguckt habe. Das nennt sich Thank God It's Friday. Und die haben sich dann früher in ihrer Gründungsphase und dann auch darüber hinaus jahrelang noch jeden Freitag mit einem Bierchen zu Feierabend in die Cafeteria gesetzt und haben gesagt, kommt vorbei, stellt Fragen zu den Entscheidungen, was wir in Zukunft machen wollen oder auch einfach irgendwie was Persönliches. Und das haben wir dann auch angefangen und die ersten paar Male kamen dann auch Leute durch die Bank weg von den unterschiedlichsten Ämtern, Organisationseinheiten, die wir haben, und haben sich dann auch mit uns hier in den Besprechungsraum gesetzt. Wir konnten jetzt kein Bierchen anbieten, aber wir haben dann irgendwie Kuchen gekauft und haben gesagt, so, lasst uns mal in den Austausch gehen, lernt euch vielleicht auch mal untereinander kennen. Also, ne, jemand im Bedienbereich, im Bürgeramt, kennt nicht unbedingt eine Person, die im Amt 16 irgendwie sitzt, nee, klar, und IT macht. Und um das so ein bisschen zu fördern, haben wir dieses Format angeboten. Die ersten paar Mal ist das gut angenommen worden. Dann war das irgendwie so ausgereizt und alle, die das Bedürfnis hatten, haben das, glaube ich, abgedeckt gehabt. Und dann haben wir gesagt, warum funktioniert das nicht? Und dann hatte ich mich mal umgehört bei den Kollegen, die zum Beispiel das in Wiesbaden machen. Und meine Freundin und Kollegin Maral, die hat das so angeboten, dass sie so wie so 20 Minuten Timeslots angeboten hat, die man sich digital buchen konnte, und macht das auch immer noch, wo dann bilaterale Gespräche über einen virtuellen Link quasi dann sozusagen in einer Videokonferenz einfach stattfinden konnten. Und da wird es gut angenommen. Und hier in Frankfurt stelle ich fest, wir haben es mittlerweile auch eingestellt, tatsächlich erst vor 1, 2 Monaten, weil es keine Resonanz mehr gab. Und gleichzeitig, das finde ich aber interessant, steht man dann zum Teil so auf so Dienstversammlungen, wo dann ein bisschen Stimmung gemacht wird. Und dann kommen plötzlich die Fragen rein, wo ich dachte, ich hätte super gerne mit der Person, die die Frage gestellt hat, das ist dann auch irgendwie anonym, hätte ich gerne auch tiefergehend darüber gesprochen, warum wir die Entscheidung getroffen haben. Und das ist was, und das hilft jetzt nicht, aber das, was ich in den Raum stellen will, wo ich mich manchmal frage, wie hätten wir mehr Vertrauen schaffen können, dass diese auch explizit vertraulichen Gespräche wirklich offen sind, dass wir in den Austausch gehen können. Weil für mich ist das super schwer, die operative Arbeitsebene zu sehen, wenn ich mich natürlich auch mit vielen Führungskräften irgendwie unterhalte. Und ich kann jetzt nicht in ein Bürgeramt reinplatzen und sagen, Leute, was geht, erzählt doch mal. Oder einen Tag lang shadowen und daneben sitzen. So.
Nee, das geht nicht.
Also das finde ich tricky. Ich glaube, an vielen Stellen haben wir es schon gut gemacht. Aber das ist was, wo ich manchmal frage, haben wir da auch zu viel gewollt, auch einfach zu viel gefordert, ja?
Ich kann mir vorstellen, dass viele sich einfach nicht getraut haben, weil sie eben die vergangenen Jahrzehnte einfach das nicht gewohnt waren, dass es sowas überhaupt gibt, ne? Also, I feel your pain, ja? Also, das ist schon klar, dass da eine persönliche Enttäuschung auch kommt, ne? Wo man solche Formate auflegt und sie werden dann zu wenig nachgefragt, um das weiterzumachen, auf jeden Fall. Wie ist das denn in der Kultur mit der Organisationsentwicklung und dem, was dann die Menschen in diesem Kleinod Palmengarten in die Stadtgesellschaft hineintragen, mit einem Lächeln auf dem Gesicht hoffentlich. Wie macht ihr das? Wie packt ihr das an?
Also ich kann den Schmerz auch nachempfinden, wollte ich erst noch
Habt
sagen.
Habt ihr was Ähnliches auch erlitten?
Ich bin ja jetzt 7 Jahre dabei, also kurz länger als du. Und für mich war das auch so, eben aus der Wissenschaft kommen flache Hierarchien. Man hatte sein Arbeitsprojekt und dann ist man da vorangegangen und die meisten waren total mitproduktiv, kollegial. So. Und ich bin da reingekommen, hatte ein relativ hohes Tempo, glaube ich auch, was durchaus zu Überforderung geführt hat. Das war für mich ein ganz wichtiges Learning, einfach jetzt das Tempo an die Organisation anzupassen. Das ist wichtig. Und dann hatte ich auch von Anfang an, ich hatte auch so Sprechstunden eingerichtet und kommen Sie doch zu mir und sprechen Sie mit mir, egal was Ihnen auf dem Herzen liegt. Und es ist tatsächlich am Anfang gut angenommen worden, um gleichzeitig auch festzustellen, dass das dann eher etwas ist wie, das ist ein Meckerraum. Mhm. Es ist nicht konstruktiv. Also ich hatte völlig falsche Vorstellungen von dem, was da passieren würde, und habe das dann auch eingestellt. die Idee auch, ich glaube, da wieder, wo ich wieder anknüpfen würde, an nicht deprimieren lassen, wir haben uns so hohe Ziele diesbezüglich gesteckt. Wir glauben ja, dass im Grunde unsere Welt allen anderen auch entsprechend genehm ist, ne? Und ich sage immer so gerne, es gibt im Grunde so viele Welten, wie es Gehirne gibt. Und diese Idee tatsächlich, also das Schöne ist ja, es gibt tatsächlich ja Gott sei Dank Menschen, mit denen man einen gewissen Teil seines eigenen Universums auch teilt, ja, wo es ein Matching gibt. Und dann gibt es aber eben ganz, ganz viele, wo es gar nicht matcht. Und das ist nicht mal ein böser Wille, sondern es ist einfach eine, auch da wieder neurowissenschaftlich einfach nicht machbar, außer man erweitert eben diesen Horizont. Und deswegen, also für mich war so ein Learning, Tempo rausnehmen, für mich war ein Learning, nochmal hingucken, wer will denn jetzt eigentlich mit mir sprechen und aus welchem Grund? Weil im Zweifel will nur ich mit denen sprechen, aber sie nicht mit mir, ja. Und die haben gute Gründe dafür. Und wir haben dann tatsächlich sowas gemacht wie Dialogveranstaltungen. Das hat bei uns unglaublich gut funktioniert. Also überhaupt mal diese Idee, es ist jetzt nicht eine klassische Dienstversammlung, da steht jemand vorne, machen wir natürlich trotzdem noch, ne? Da steht jemand vorne und referiert und es gibt einen Input-Overflow. Und man muss auch dazu sagen, also wir haben im Palmgarten 170 Menschen. Davon sind 110 in etwa Gärtnerinnen und Gärtner. Dann gibt es nochmal 20 aus dem technischen und handwerklichen Bereich, nochmal knapp 25 im Bereich Verwaltung und dann gibt's noch einen kleinen wissenschaftlichen Bereich und noch Kommunikation und Presse und noch Pädagogik, also unglaublich heterogen.
Sehr divers.
Ja, und auch eben unglaublich unterschiedlich in den Verortungen, in den Ecken, woher die Leute kommen, ja. Und auch das, was du im Vorgespräch auch sagst, es gibt einfach Menschen, die gibt's hier schon sehr, sehr lange in der Stadt. Und ich meine, ich habe ja Mitarbeitende, die sind so lange da, wie ich alt bin, also knapp über 40, ne? Und die haben aber eben tatsächlich auch noch nie den Ort gewechselt, so. Und ich bin eigentlich alle 3 Jahre woanders hingegangen, auch örtlich woanders hingegangen. Und das sind natürlich Welten, die da aufeinander prallen. So. Und jetzt hatten wir eine Dialogveranstaltung. Ich weiß gar nicht mehr, was die erste war. Ich glaube sogar, wir hatten was zum Thema Inklusion, Barrierefreiheit, weil das damals so ein vakantes Thema auch war. Und da haben wir alle eingeladen, wirklich im wahrsten Sinne ihre Senf dazu zu geben. Das war total spannend. Es kamen wirklich richtig viele, einfach auch viele, denke ich, die einfach neugierig waren. Jetzt haben wir vielleicht 5, 6 Dialogveranstaltungen. Und das ist freiwillig, aber alle sind eingeladen. Und jetzt kommen vielleicht noch, sagen wir mal, 50, 60%. Das sind dann auch mehr oder weniger die wiedergesehenen Gesichter. Und der Rest bleibt dann fern. Das ist aber völlig fein. Ich finde, es ist sehr, sehr gut, die sich dann auch in interaktiven Arbeitsgruppen einbringen. So. Und das, was ich dann immer sage, so, Leute, sprecht mit mir, ja, soweit ihr eben wollt. Auf jeden Fall möchte ich gerne, dass wir diese Durchlässigkeit erhöhen. Und ich denke, was für uns wirklich sehr, sehr heilsam war, als ich anfing, ich war im Grunde, also Amtsleiterin, dann gab es einen stellvertretenden Amtsleiter und es gab noch dem Falle 2 Abteilungsleitungen. 3 Jahre später waren wir bei 9 Abteilungen. Das war natürlich ein riesen Umorganisationsprozess. Wir haben das auch nicht ad hoc gemacht, weil einfach, wie gesagt, klar war, das muss man behutsam anfassen und man muss die Leute mitnehmen, gerade auch die, die ja im Grunde ein bisschen Macht verlieren oder ein bisschen mehr Macht verlieren. Das haben wir auch mit ganz viel Coaching, externer Moderation, Mediation zum Teil auch, gerade viel mit mir auch medierend gemacht, ne, weil ich ja im Grunde der Stein des Anstoßes war und haben das über wirklich 2,5 Jahre dahin gebracht mit allen, was ich, welche Ängste habt ihr, was wären ideale Lösungen, ne, was wäre der Idealzustand und haben jetzt eben ein Leitungsteam, das sehr vertrauensvoll miteinander arbeitet und das sagen auch alle und selbst diejenigen, die damals eben doch einen Teil ihrer Macht haben abgeben müssen, die dann tatsächlich vor einigen Jahren zu mir gekommen sind und haben gesagt, Katja, danke, dass du das gemacht hast, das hat mir am Anfang überhaupt nicht gut getan, aber ich kann jetzt endlich wieder in den Dingen arbeiten, die ich ursprünglich mal wollte, als ich hier angetreten bin vor x Jahren, ne? Und das war natürlich für mich total heilsam, dass ich wusste, okay, es geht in die richtige Richtung, so. Und das Ziel war selbstverständlich auch Entscheidungsstau zu verringern, weil dieses klassische, also ich war völlig übermannt auch von diesen Entscheidungen, die ich plötzlich alle zu treffen hatte, wo ich sage, aber ich bin doch gar kein Betriebstechniker. Warum soll ich denn jetzt festlegen, welche Sanierungsarbeiten da stattfinden und wie viele Toiletten wir brauchen? Ihr seid doch in den Besucherbereichen, ihr wisst doch, wie viele Leute da, ne, ihr könnt es doch beobachten, was da für ein Bedarf ist und so. Und dass man einfach nochmal ganz klar hinschaut auf, welche Dienstleistung erbringt denn unser Amt eigentlich? Auch klar hingucken, welche sollte sie noch erbringen oder eben nicht mehr. Das sind auch so Sachen, wo wir ganz klar gesagt haben, wir sind ganz selbstbewusst und schaffen diesen Service jetzt einfach mal ab. Ja? Auch natürlich gegen Widerstände, aber auch das ist so ein bisschen wie das Nichtrauchergesetz. Ne? Anfangs waren wir noch alle ganz unangenehm berührt, als wir nicht mehr die Selbstgetretenen in der Kneipe rauchen durften. Ja? Also und dann war es eher unangenehm berührt zu sein, wenn dann plötzlich das jemand tat und man eben keine Nichtraucherkneipe mehr fand und so. Das sind also Gewohnheiten, ne? Das, was ich am Anfang sagte. So. Also wir haben wirklich viel gemacht, wir haben verschiedene Konzepte geschrieben und so. Und was ich richtig toll finde, also es ist wirklich immer mein Highlight. Wir haben in der Leitungsrunde jetzt eben mit 10 Personen, also 9 Abteilungsleitungen und ich, Wir haben jeden Donnerstag 2 Stunden Sitzungen. Wir sind mittlerweile einfach so gut über alle anderen Bereiche informiert, ja, dass wirklich Durchlässigkeit haben der Informationen zumindest. Ne? Und das Vertrauen wird dadurch gestärkt, dass wir wirklich einen Check-in und einen Check-out haben.
Ah, cool.
Und das ist so ein ganz Mini-Tool, brachte da tatsächlich auch eine Abteilungsleiterin, ganz die Frau Faupel, ein und sagte, ja, das habe ich in einem Seminar mitgenommen. Und dann ist, und die Frage ist so, was lag denn an die Woche? Wofür bist du dankbar? Möchtest du einem Kollegen danken? Und dann eben der Check-out ist, und was steht nächste Woche an? Worauf freust du dich? Mhm. Und dann kam irgendwie dann, ja, ist gerade schwierig mit dem Personal. Und ich so, das wissen wir, das will ich nicht mehr hören. Und das war ganz spannend, weil das ist natürlich auch eine positive Selbstzäsur, ja, an der Stelle zu sagen, naja, also dieses ständige Lamentieren auf Dingen, die ich ohnehin mittelfristig gerade nicht ändern kann, ja, lasst uns doch dann das angucken, was gerade operabel ist. Mhm. Ne? Dieser Fokus-Shift, finde ich sehr wichtig.
Ja. Mir ist so durch den Kopf gegangen, 40 Jahre Gärtnerin oder Gärtner im Palmgarten sein, also selbst wenn das nicht die üblichen Erwerbsbiografien mehr sind, stelle ich mir ziemlich cool vor, das ist mal die Nummer 1.
Stabiler
Nummer 2.
Rücken auch, oder?
Oh ja, also. Oh ja. Oh, auf jeden Fall. Ja. Also wir beide haben ja uns schon committed, dass wir nicht beseelt sind mit grünen Daumen, aber da kann man was lernen, auf jeden Fall noch, ne? Und die andere Geschichte war, ich kann mir das echt vorstellen, von Senckenberg zu kommen und dann in Palmgarten zu kommen, das dann Verständnis herzustellen. Und vielleicht müssen wir da den Hörenden auch nochmal ganz kurz sagen, Senckenberg, das sind halt nicht die Dinos, das ist nicht das Museum, sondern die Senckenberg Naturforschende Gesellschaft ist natürlich erste Liga der Naturforschung und noch ein anderes Juwel in dieser Stadt auf der akademischen, auf der akademischen Seite. Und dass man, wenn man von da nach dort geht, dass man da Anpassungszeiten benötigt, das kann ich sofort nachvollziehen. Lass uns ganz kurz übers Wasser sprechen noch, also den Smart City Part, ne, den wir jetzt noch ausgelassen haben. Es gibt ein Projekt natürlich vom Palmgarten, aber es gibt holistisch gesehen auch eben die Sorge und im Prinzip die Strategie zu sagen, wie gehen wir denn in der Stadt Frankfurt am Main mit Wasser um? Ich frame das jetzt mal so allgemein, wie es nur irgend möglich ist, Aileen. Was steckt hinter dieser Initiative? Ich glaube, es gibt 5 Einzelprojekte.
Genau, das sind Einzelprojekte. Im Grunde, was sich ja hinter dem smarten Wassermanagement, so heißt das Förderprojekt, versteckt, sind Teilprojekte, die sich vor allem darum kümmern, zu schauen, wie können wir gewisse Schritte zur Qualitätssicherung und zur Analyse von dem Grundwasser sichern, ohne dass wir dafür mehr Ressourcen aufbrauchen. Also wie können wir das einerseits, dass wir die Daten zuverlässiger haben und auch in der engeren Taktung, ja, dass man nicht hingehen muss und die Messung machen muss quasi, sondern dass man eine Automatisierung auch reinkriegt, eben durch Sensorik, und gleichzeitig auch, wie kann man die Qualität erhöhen. Also mein Lieblingsbeispiel ist auch, was unser Smart City Team auch immer mitbringt auf den Smart City Foren zum Beispiel, sind diese smarten Rattenboxen zum Beispiel, die sich automatisch schließen, wenn festgestellt wird, okay, jetzt wird es hier so viel regnen, dass im Zweifel zum Beispiel das Gift, was in den Rattenboxen drin ist, sich dann sozusagen aus den Boxen rausbewegen würde und dann eben ins Grundwasser rein. Und ich glaube, ihr habt im Palmgarten ja auch nochmal so ein bisschen so der Klassiker, der aber, glaube ich, einen Riesenhebel auch nochmal darstellen kann, die automatisierte Bewässerung, ähnlich wie im Stadion. Das haben die ja auch da gemacht mit der Mainova zusammen. Das ist quasi auch das Projekt, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Genau, also im Grunde, ich würde mal eine standortangepasste Applikation, so nach dem Motto. Also tatsächlich ist das so, wir haben Sensoriken verbaut. Wir haben im Grunde vor vielen Jahren, da war ich aber noch nicht da, gab es schon einen Anschluss an die automatische Bewässerung, an diese eben, wie ich sie immer gerne nenne, die artenarmen Fehlschnittrasen, also Golfrasen. Die sind halt, die kann man halt, also dafür gibt es ja schon etliche Jahre, nicht Jahrzehnte eigentlich, gibt es ja entsprechende Technik auch zur Bewässerung. Mhm. Und die sind halt toll, weil, also toll im Sinne von homogen und deswegen einfacher zu bewässern. Das, was wir im Palmgarten ja haben, wir haben knapp 3800 Gehölze. Etliche Arten, also ich glaube über 250 verschiedene Gehölzarten aus allen Herren Ländern, die eben dann bei uns im Klima wachsen und auf sehr unterschiedlichen Standorten. Mhm. So. Und deswegen ist das natürlich eine Größe, die man nicht einfach so übertragen kann. Und deswegen ist natürlich jetzt auch die Frage, was braucht denn zum Beispiel eine Baumart an einem bestimmten Standort, in einem bestimmten Substrat, mit einer bestimmten Sonnenexposition etc. etc. für Volumina-Wasser. So. Und das ist eben das Spannende, jetzt wirklich rauszufinden, neben dieser gärtnerischen Erfahrung, ich mache es eben seit 40 Jahren so und so und der Baum wächst ja und sieht gut aus, ne? Das ist völlig valide, ist ganz wichtig, das zu verschneiden mit wirklich erhobenen Daten aus einer Sensorik und zu sagen, so, welchen Wasserbedarf haben Sie denn wirklich? Und da gehen wir eben über Parameter wie Bodenspannung, also Saugspannung des Bodens. Das ist im Grunde die Kraft, die aufgewendet wird von der Wurzel, um Wasser aus den kollidalen Teichen zu ziehen, ne? Also So, das ist der wissenschaftliche Hintergrund. So, und das zu verschneiden und zu gucken, was brauchen wir denn wirklich? Mhm. Und dann, das ist dann der nächste Schritt, tatsächlich in diese sogenannte Predictive Maintenance zu kommen. Mhm. Nämlich tatsächlich dann eben mit anderen Daten, Wetterdaten, Bewölkung etc., mit einer KI hoffentlich, das dann so weit zu etablieren, dass uns die KI sagt, naja, morgen kommt ohnehin so und so viel Regen runter, so und so viel Wassersäule, braucht ihr gar nicht gießen. Und dann am Ende das natürlich dann wiederum an die Automaten anzuschließen, dass wir selber gar nicht mehr raus müssen gießen. Ja. Und da komme ich dann, wir waren ja im Vorgespräch auch kurz dabei, nochmal zu diesem Thema, können unsere Gärtnerinnen und Gärtner eigentlich zukünftig in, sagen wir mal, nicht allzu ab, naja, allzu weiter Zeit, 15, 20 Jahren unter Extremwetterbedingungen überhaupt noch da arbeiten und gießen. Mhm. Ja. Und das eine ist natürlich auch die Verdunstung zu reduzieren, dadurch, dass man in der Nacht, also in der kühleren Phase wässert. Und das andere ist aber tatsächlich, das ist nicht immer möglich, das dann zu automatisieren, zu sagen, ja, ja, aber im Moment ist es eben so, dass wir ja bei 40 Grad auch wässern müssen und es ist auch eine Belastung für den menschlichen Organismus. Mhm. Und da bin ich natürlich in einem Arbeitsschutz drin und einfach auch ne, in der Leidenschaft für meine Belegschaft zu sagen, naja, wir müssen euch schützen, selbstverständlich. Ja. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie das passiert. Und das andere Extrem ist eben Starkregenereignisse, wo wir dann auch sagen, wenn wir wissen, Predictive ne, Maintenance, morgen gibt's richtig viel Wassersäule, dann können wir eventuell schon sagen, schieben Sie mal einen Gleitzeittag ein. Beispielsweise. Mhm. Das ist eben auch Organisationsentwicklung und Kultur. Ja. Oder wir sind dann eben schon so weit, dass man eben auch bestimmte gärtnerische Tätigkeiten, die aktuell nur vor Ort passieren können, dann auch schon von zu Hause remote steuern kann, ne? Weil man eben entsprechend auch technisiert ist. Ja. Und das wiederum braucht natürlich auch eine Schulung der Mitarbeiter. Ja. Also das ist eine Personalentwicklungsoffensive, könnte man fast sagen, der wir uns dann halt jetzt auch mit großen Schritten zügig nähern müssen.
Sag mal, über den Palmgarten hinaus, Frankfurt ist ja, und das war natürlich auch der Wille der Vorgängerinnen und Vorgänger von Aline und in der Stadtverwaltung per Privatempirie relativ grün. Mhm. Also relativ viele Parks. Also wir haben Saugfläche, also Aufnahmefläche für solche Extremwetterereignisse. Dennoch haben wir in den vergangenen Jahren, mich hat es ein paar Mal erwischt, ne, wo ich echt Bauklötze gestaunt habe, wo eben 25 Zentimeter auf den Straßen das Wasser stand, ja. Und Kanalsysteme überfordert waren und so. Wir haben zwischendurch ja mal darüber geredet, dass wir bei 1,5 Grad nicht landen werden. Also mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Extremwetterereignisse mehr haben werden, ist eigentlich geht gegen 100% ja. In den kommenden Jahren. Aus deiner wissenschaftlichen Sicht, aber auch praktischen Sicht, Palmgarten/, was können wir noch tun, um das noch ein bisschen zu verbessern, um uns etwas besser zu schützen?
Ja, also ganz unterschiedliche Sachen. Und das erste ist natürlich dann Ämter und dezernatsübergreifend zusammenzuarbeiten. Das wäre schon mal der Appell an die große Stadtverwaltung und Magistrat, weil das sind auch eine Querschnittsaufgaben und das hat ja eben viel damit zu tun, wo gibt's denn Retentionsflächen und wo staut sich denn tatsächlich das Wasser? Jetzt im Palmgarten staut sich das selbstverständlich auch mal, aber wir haben eben ja viele unversiegelte Flächen. Mhm. Die andere Frage ist, wie nutze ich denn dieses Wasser, dass es nicht einfach nur von dannen zieht oder eben dann auch sehr teuer bezahlt im Abwasser landet, um es dann wieder zu reinigen? Und dieses Prinzip der Schwammstadt, das ist ja so eine gesamtplanerische Aufgabe und ich finde, da sind wir auch wirklich angehalten, nochmal ganz klar darüber nachzudenken, auch wie machen wir Verkehrsführung? Also wo wissen wir eben zum Beispiel, wenn der Main über die Ufer tritt, ohne dass wir eben jetzt zwangsweise hohe Deiche bauen müssen, dass wir sagen, es gibt einfach einen Bereich, der eben als solches nicht mehr Verkehrs- oder der verkehrsberuhigt ist, sagen wir es mal so, wo man auch sagt, man nimmt von vornherein bestimmte Flächen aus der Nutzung, weil man eben weiß, da ist ein höheres Potenzial für Überschwemmung. Ne? Ja. Und da wäre natürlich wieder interessant zu sagen, die Mainkeilsperrung, das ist ja durchaus ein prävalentes Thema, dass man das nochmal unter diesen Gesichtspunkten anguckt und dann auch sagt, naja, und wo muss denn jetzt tatsächlich noch motorisierter Verkehr zum Beispiel stattfinden? Oder wo muss ich jetzt auch U-Bahn hochlegen? Also zum Teil haben wir ja auch oberirdische U-Bahn, das ist ja immer so ein... Das ist ja immer ein bisschen absurd, dass die U-Bahn oberirdisch fährt, aber ja, haben wir.
Bin mit einer gekommen, ne? Von denen, ja.
Also also das, was ich mir wirklich wünsche, ist dieses gesamtstädtische darauf blicken.
Ja.
Und das andere ist natürlich auch die Frage, wie können wir, weil wir ja dann doch meistens bei den öffentlichen Flächen sind, es gibt so viele private Flächen, die so viel Entsiegelungspotenzial haben und die so viel Begrünungspotenzial haben und die auch so viel Potenzial, also ich beispielsweise Einzelhandelsketten, überdachte Parkplätze mit oben Photovoltaik, unten Bruchsteine.
Ja.
Ja, Ja, im Zweifel denke ich auch mit Blick auf die regulatorischen Ansprüche mittlerweile CSRD und Co. in Gesprächen mit entsprechenden Privatunternehmen, die auch sagen, naja, wir suchen ohnehin händeringend nach Projekten. Und wir hatten es auch kurz im Vorgespräch so nach dem Motto, es gibt natürlich auch die Portokasse bei vielen, die dann mal da Institutionen so aus dem Boden stampfen. Und ich meine schon, dass das Geld vorhanden ist. Mhm. Es ist häufig so, dass die Begleitung fehlt oder die Beratung und die Idee, wie komme ich denn da jetzt eigentlich hin? So. Und auch da muss man sagen, es ist keine Rocket Science, alles erfunden.
Aline, noch ein Wort zu diesem integrierten Approach von allen Ämtern, ja, um eben ein bisschen besser gewappnet noch zu sein gegenüber dem, was auf uns zukommt.
Ja, also ich meine, im Grunde ist es ja die Frage, wie wir Stadtplanung machen, mit einer Klimabrille quasi auf und mit der Hilfe vielleicht eben auch von smarten Technologien an der einen oder anderen Stelle und einer Stadt, die weiß, mit ihren Daten so gut zu haushalten und umzugehen, dass sie prognostizieren kann, wenn ein Wetterereignis einen Impact hat auf die Stadt und das Geschehen in der Stadt und auf das Erleben der Stadt von den Menschen. Eigentlich ist es ja alles immer wieder ein Appell zu sagen, dass wir es uns halt auch da an der Stelle nicht leisten können, in Silos zu arbeiten. Und dass es auch gar keinen Sinn ergibt, weil eine zukunftsfähige Stadt einfach von einer Organisation lebt, die sich so weiterentwickelt hat, dass Befindlichkeiten und Egoismen und irgendwie ein Königreichdenken überhaupt nicht zukunftsfähig ist und uns im Gegenteil davon abhält, auch eine resiliente Stadt zu werden. Also das ist ja immer wieder Thema hier.
Ja, glaube, und muss es so auch sein. Also ich meine, da sollten wir auch gar nicht müde werden, das zu adressieren. Nee. Das geht gar nicht. Ne? Wir haben zum Schluss noch zwei Rubriken. Die eine heißt:
Das würde mein Hund dazu sagen.
Die Praktikantin hat noch Urlaub?
Die Praktikantin hat noch Urlaub, ist die zweite
und
Woche.
Schwimmt die gerne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, wahrscheinlich schon. Ne?
Die braucht so 20, 30 Minuten Anlauf. Man muss das so sukzessive aufbauen und irgendwann schwimmt sie dann und dann geht's. Und dann findet sie es auch Hammer, aber es braucht immer sehr viel Überzeugungskraft. Also man muss sich schon Zeit nehmen.
In der Nidda auch?
Da habe ich sie noch nicht
also
schwimmen lassen.
Also mein geht ja nicht, aber Nidda würde, glaube ich.
Ich habe immer ein bisschen Angst um die Nutria.
Ja, okay, verstehe. Also, auf jeden Fall.
Die Elterntiere sind ja alles Jagdtiere. Ich weiß nicht, was sie machen würde, wenn sie da so ein süßes Nutria sehen würde.
Wo Katja gerade da ist, was würdest du dir für die Praktikantin, was würde die Praktikantin sich im Palmengarten als Goodie wünschen?
Sie darf ja nicht in Palmgarten.
Ich weiß. Sie würde sich wahrscheinlich wünschen, reinzugehen.
Sie ist noch Praktikantin, keine Assistentin. Ich glaube, die hätte die Zeit ihres Lebens. Auch Tiere haben ja einfach ein ganz anderes Verhältnis dazu, wie sie ihre Umgebung wahrnehmen, ja. Und ich glaube, was mir immer wieder so stark auffällt, ist eben im Sommer, wenn ich mit ihr dann irgendwie an einer oberirdischen U-Bahn-Station stehe oder an einer Straßenbahnstation, die schwitzt sich natürlich auch sau einen ab, ja. Und ob jetzt die Kollegen, die im Palmgarten unterwegs sind, da irgendwie bei 40 Grad ihren Job nicht mehr machen können und eine Nassweste oder wie heißt das?
Genau, Kühlwesten, ja.
Eine Kühlweste anziehen oder Hunde haben ja auch mittlerweile diese Kühlwesten. Mhm. Wird es unseren Hund? Ich würde nicht gerne durch eine Stadt Frankfurt laufen müssen in 10 Jahren, wo das normal ist, dass ab Juni bis Ende August irgendwie alle ihren Hunden Kühlwesten anziehen müssen.
Furchtbar. Oder sich selber, wer weiß.
Oder sich selber. Ich meine, das ist eine dystopische Vorstellung. Und ich finde, also ich kann das nie in dem Ausmaß natürlich nachvollziehen, wenn Eltern irgendwie. Ich habe eine Freundin, die mal auf Instagram geschrieben hat, die findet es jetzt schon krass, wenn ihre Tochter zu ihr sagt, boah, es ist so super heiß, wenn die auf dem Spielplatz sind, wo ich denke, oh, ich kann das nur versuchen nachzuempfinden. Und wenn ich sehe, wie sie hechelnd an der Straßenbahnstation steht, dann denke ich mir auch schon immer, oh, mir tut es so leid, weil sie kann ja gerade nichts machen. Die kann nicht mal irgendwie eine Runde Radler trinken und dann geht's ihr besser oder so. Ja, ich kann ja auch keine Schüchchen anziehen, das findet sie auch blöd so. Irgendwie muss man gucken, wie man eine lebenswerte Stadt behält, auch für unsere Hunde.
Lass es uns machen. Undystopisch ist unsere allerletzte Rubrik und die heißt
Update Kommunalwahl.
Heiße Phase, Aline, im März ist es soweit und im Moment geht's, glaube ich, sehr stark um das Einreichen von Wahlvorschlägen noch. Ne? Die Deadline ist da looming am Horizont. Noch 1,5 Monate, glaube ich, ungefähr ist Zeit.
Bis zum 5. Januar.
5. Januar, genau. Was tut sich da insgesamt?
Also jetzt können ja quasi die ganzen Parteien und Wählerlisten, die ihre Kandidierenden aufgestellt haben, nochmal, wenn Sie Fragen haben, auf die Geschäftsstelle Wahlen zugehen und dann eben auch nochmal Fragen stellen, wenn es da noch welche gibt, damit dann eben auch die Wahlvorschläge eingereicht werden können. Das hatten wir das letzte Mal ja schon berichtet. Da sind die Türen geöffnet gewesen. Jetzt kommen nochmal die letzten Fragen, die gestellt werden müssen, damit sich die unterschiedlichen Demokratieanbieter, nenne ich sie jetzt einfach mal, ob Partei oder Wählerliste, sich dann auch nochmal melden können und sicherstellen können, dass sie auch wirklich ein gutes Angebot machen können.
Bei dieser Beratung, wenn ich jetzt die super-duper Andreas-Liste aufmachen möchte noch, dann klärt ihr mich auf, dass ich mich irgendwelchen Fallstricken zum Opfer falle, weil ich das Kleingedruckte nicht in der Lage war zu lesen.
Genau, wenn du jetzt denkst, du stellst nur Offenbacher auf für die Frankfurter Stadtverordnetenliste, okay, dann müssen wir dir sagen,
geht leider nicht.
Geht leider nicht, es müssen Frankfurter Gewächse sein, sozusagen, die dann auf der Liste stehen.
Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Katja Heubach.
Vielen
Dank. Das war
Dank.
Echt eine interessante, spannende Reise. Und wie so oft für mich persönlich, hängt vielleicht damit zusammen, dass meine Tochter Biologe ist, mein Bruder Biologe ist und so weiter und ich irgendwie eine gewisse Affinität zu diesem Themenkreis habe. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir uns nach einer Weile dann nochmal verabreden. Und Themen gibt es, glaube ich, auf jeden Fall genug. Für den Moment ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Das war Fax Me, if you can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier, @dasdezernat5. Fax Me, if you can. Next Stop in 2 Wochen.